NDR Info. Intensivstation.
Mit Peter Stein und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage. Und da ist eine Sache eingetreten, die einige schon sehr, sehr lange erwartet haben.
Ich glaube, dass er so war. Kannst du mal runter in den Keller gucken? Ich glaube, die Russen sind da.
Ja, die Russen waren tatsächlich da. Oder vielmehr der Russe. Allerdings nicht im Keller einer norddeutschen Klempnerei, sondern auf Schloss Meseberg vor den Toren Berlins. Dort steht nämlich das Gästehaus der Bundesregierung und dort hat sich die Kanzlerin mit Wladimir Putin getroffen. Kontroverse Gesprächsthemen haben die beiden ja genug. Ich sag nur Syrien-Konflikt.
Ich bin der Meinung, dass auch kontroverse Themen ja nur im Gespräch und durch Gespräche gelöst werden können. Und deshalb freue ich mich, Wladimir Putin hier zu Gast zu haben.
Da hat sie recht. Schweigen ist ja bekanntlich Silber und Reden ist Gold. Immerhin 3 lange Stunden haben sich die beiden unterhalten und das ist in politischen Dimensionen schon viel mehr als sonst üblich. Also, was hat das Treffen denn jetzt gebracht?
Das wissen wir nicht, denn Pressestatements, die gab es nur, bevor die beiden sich getroffen haben.
Ach Mensch, aber wenigstens ihrem Tagebuch hat die Kanzlerin ein bisschen mehr erzählt.
Liebes Tagebuch, leider kann ich mich dir erst jetzt zuwenden. Ich musste noch einige Gästezimmer durchwischen. Man merkt leider immer sofort, wenn die Russen da waren. Und sei es auch nur für ein paar Stunden. Glücklicherweise bietet unsere Bundesgästedatsche Schloss Meseberg stets einen entspannten Raum. Um sowohl die sommerliche Hitze wie auch die Hitze der kontroversen Themen zu mildern, fanden die bilateralen Konsultationen abseits der Öffentlichkeit natürlich teilweise nackig statt. Was jedoch nicht heißt, dass Deutschland am Ende insgesamt so dastand. Wenn man jemanden so lange kennen muss wie ich Herrn Putin, dann erhalten politische Verhandlungen irgendwann den Status von Zahnarztbesuchen. Lamentieren hilft nichts, man muss irgendwann sowieso hin. Und nach dem Termin ist es dann erstmal auch wieder vorbei. Wobei im Fall von Herrn P. und mir stets wir beide bohren und Schmerzen haben. Es ist daher weiterhin unklar, welche Erfolgsaussichten die gegenseitige Behandlung hat und wer wie viel für sich abrechnen kann. Dieser letzte Punkt ist auch ganz entscheidend, denn beim Geld fängt bekanntlich die Freundschaft an. Wie bei einer Art chronischen Wurzelerkrankung ist das deutsch-russische Verhältnis eine langwierige Geschichte und man muss eben bei jedem Termin ganz vorsichtig an entzündeten Gebieten wie der Ukraine und Syrien rumpopeln, ohne einen Nerv zu verletzen. Das ist so anstrengend, wie es klingt. Und ich musste nach diesem Schweißbad sofort mehrere Stunden duschen. Liebes Tagebuch, wir werden noch einige Tage Sommer haben. Dann folgt der Herbst und schließlich der Winter. Hier erkennt man deutlich, dass Russland und Deutschland trotz unterschiedlicher Ansichten über einige Dinge stets etwas verbindet. Nämlich mindestens eine Erdgaspipeline. So, nun haue ich mich aufs Ohr und gucke mal, ob ich nicht doch noch ein paar Tage Urlaub runterkratzen kann. Aber wahrscheinlich kommt dann sofort wieder der Seehofer mit irgendwas um die Ecke. Tja, man hat's nicht leicht da oben in der Bundeskanzel.
Intensivstation. Bob. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired.
Die Öffentlichkeit hat also verhältnismäßig wenig vom Treffen zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin mitbekommen. Das lag aber nicht nur daran, dass es im Anschluss keine Pressestatements gab. Nein, das Treffen wurde auch von einem anderen Termin überlagert, den Wladimir Putin unmittelbar vor seinem Deutschlandbesuch, also quasi auf der Anreise, absolviert hat. Da hieß es nämlich in Österreich.
Ich glaube, die Russen sind da.
Putin hat nämlich mit 10 stimmgewaltigen Kosaken im Gefolge für ganze 90 Minuten auf der Hochzeit von Österreichs Außenministerin Karin Kneißl vorbeigeschaut. ein Riesenaufreger. Kneißl ist zwar parteilos, aber darf sie Putin zu ihrer Hochzeit einladen, wo Österreich doch gerade den EU-Ratsvorsitz innehat und das Verhältnis zwischen Brüssel und Moskau, sagen wir mal, schon mal besser war? Aber viel spannender ist doch die Frage, wie schafft man es, dass ein vielbeschäftigter Staatschef wie Putin auf einer Hochzeit vorbeischaut? Den Österreichern gelingt komischerweise sowas immer wieder. Denken Sie nur an die Promis, die beim Wiener Opernball aufschlagen. Einer, der sich in diesem Metier besonders gut auskennt und letztlich auch den Besuch von Putin auf Kneißls Hochzeit eingefädelt hat, ist Adalbert Proklopetz. Und der ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Guten Abend, Herr Proklopetz.
Küss die Hand.
Herr Proklopetz, wenn ich also beispielsweise Herrn Putin einladen möchte, dann wende ich mich an Sie.
Ganz genau, weil ich die Connections hab, nicht wahr?
Und wie kommt das? Sind Sie Oligarch?
Nein, das hat historische Gründe. Ich komme aus einer Familie von Hofräten, die schon zur Zeit der Habsburger in Österreich-Ungarn einmal hier gewesen sind und einmal dort. Dann hat man einmal einen Korb Marillen verschenkt oder beim Annektieren geholfen oder was nicht. Und da entstehen Verbindlichkeiten, die auch nach Jahrhunderten dann ein gewisses moralisches Druckmittel darstellen.
Apropos Annektieren, am Besuch des russischen Präsidenten auf der Hochzeit gab es ja auch viel Kritik, da die EU, sagen wir mal, derzeit nicht das beste Verhältnis zum Kreml pflegt.
Naja, da soll man nicht so arg auf die Befindlichkeiten drauf schauen, nicht wahr? Bei so einer Hochzeit, da kann man ja ganz relaxed bei einem Stück Torte sich 5 Minuten einmal nehmen und über die Lage in Syrien sprechen oder im Auto ein bisschen über die Opferzahlen und Gefechte in der Ukraine plaudern. Das sind ja Themen, wo man jetzt nicht stundenlang beisammen sitzen muss. Mhm. Grenzen ziehen oder was, das kann man ja auch einmal schnell auf einem Servietterl, nicht wahr?
So. Und wie läuft das im Vorfeld ab? Wie plant man so einen Besuch?
Naja, da ruft man diesen an und jenen, nicht wahr, und verschenkt hier einen Korb Marillen und hilft dort ein bisschen bei verschiedenen Projekten. Und dann kommt irgendwann die Zusage und da muss man sich eigentlich nur noch um Kleinigkeiten kümmern.
Und was zum Beispiel?
Da muss ich beispielsweise schauen, wo können sich die Scharfschützen zwischen den Blumen verstecken, welche Autobahnen müssen für die Hochzeit gesperrt werden, wen müssen wir enteignen, falls das Bundesheer einen Hubschrauberparkplatz braucht, muss ich am Berg wegspringen oder was, also das ist alles ganz einfach.
Und können Sie nur Herrn Putin für so eine Feier vermitteln oder auch andere Staatschefs?
Sie können beinahe jeden haben, den Sie wollen. Bei Diktatoren ist es ganz leicht, die lechzen nach einer positiven Publicity, nicht wahr? Und nehmen auch ganz gern ein bisschen Geld. Und dann schaut man, was gibt jetzt das beste Gesamtbild ab für die Öffentlichkeit? Müssen wir auch vom Elefanten einreiten oder was? Oder bringen wir die Panda-Bären lieber in einem Weidenkorb oder in einem Schachterl mit? Kann man wie am Wochenende jetzt vielleicht einen Kosakenchor herbringen oder ein paar tanzende Schulkinder? Ja, das geht oft auch sehr kurzfristig. Da müssen wir nur die Familien entsprechend unter Druck setzen und so weiter.
Also ein Rundum-Sorglos-Paket, das man letztlich für jede Hochzeit empfehlen kann?
Genau, rufen Sie mich einfach an. Schon für wenige Millionen Euro ist man dabei.
Ah.
Und für Leute wie den Staatschef von Aserbaidschan oder Katar kann ich oft richtige Schnäppchen anbieten.
Das hört sich gut an. Vielen Dank, Adalbert Proklopetz, Vermittler von hochrangigen Politikern für private Feiern. Am Wochenende und auch heute Abend heißt es ja wieder DFB-Pokal, also David gegen Goliath. Wobei die ganz großen Sensationen wollte den Kickern aus Drochtersen oder Erntebrück oder Steinbach in dieser ersten Runde ja noch nicht gelingen. Aber das wird in einer der weiteren Runden bestimmt noch. Schließlich gelten ja bekanntlich im Pokal ganz eigene Gesetze. Genau wie übrigens im Fußball-Weltverband FIFA. Der inzwischen nicht mehr ganz neue FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte bei seiner Wahl zum Blatter-Nachfolger ja angekündigt, die Korruption im Verband zu bekämpfen. Und genau das tut er jetzt auch. Er hat nämlich eine neue Ethik-Richtlinie erlassen.
Das Wort Korruption findet sich in dem Text nicht mehr. Die Nachrichtenagentur AP kommentierte diesen Fakt sarkastisch mit den Worten: Die FIFA hat die Korruption offiziell ausgerottet. Alles, was es dazu brauchte, war ein Druck auf die Löschtaste.
Ich sag's ja, im Pokal und der FIFA gelten eben eigene Gesetze. Für die Funktionäre wiederum bedeutet das, dass sich wohl alles gar nicht ändern wird. Es wird alles so bleiben wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
8.47 Uhr.
So, heute Morgen kriegte ich meine Haustür gar nicht auf. Irgendwas klemmte da. Ich bin dann aus dem Wohnzimmerfenster geklettert, um nachzusehen. Ach, da war so ein brauner Umschlag mit einer Million Dollar. Der hatte sich zwischen der Fußmatte und dem Türblatt verkeilt. Obendrauf mit dem Filzstift: Wir freuen uns auf WM. In Klammern USA 2022, dreimal unterstrichen. Ne? Diese Amis und ihre Wildwestmanieren, naja, die sollen sich für 2026 nochmal melden. Ne? Und dann bitte das Doppelte und einfach nur in den Briefkasten alles.
9.12 Uhr.
Ach, vor meinem Haus packen mich zwei Männer und schubsen mich in so einen Ferrari. Schlüssel steckt, Brief ist im Handschuhfach, raunt mir der eine zu. Und der andere zieht mich so an sich ran und flüstert mir ins Ohr: Wenn die WM 2022 nicht in Italien stattfindet, dann ist Signore Silvio sehr, sehr traurig. Und du willst den guten alten Silvio doch nicht traurig machen, oder willst du das? Naja, jetzt hängt alles von der Immobilie in der Toskana ab, nicht? 18 Zimmer, 10.000 Quadratmeter, WM-Finale 22 in Rom. Also das könnte zusammenpassen.
12.26 Uhr.
Ja, ich war Mittagstisch in meinem Stammlokal. Ne? Mit dem letzten Löffel von meiner Gulaschsuppe habe ich auf einmal vier Diamanten im Mund. Die anderen habe ich wohl versehentlich runtergeschluckt. Und am Boden der Terrine taucht auf einmal das Schweizer Nationalwappen auf mit der Inschrift WM 22. Ne? Und ich denke noch, naja, das ist ein bisschen dürftig, aber dann bringt der Kellner das Dessert. Und siehe da, in der Birnenmus finde ich den Schließfachschlüssel von der Kantonsbank Zürich. Da werde ich bei Gelegenheit mal nachgucken, ob das für eine WM reicht.
14.56 Uhr.
Ja, ich gerade Mittagsschlaf, nicht? Lautes Krachen und Splittern und auf dem Fußboden liegt plötzlich so ein 2-Kilo-Goldbahn mit einem Aufkleber. Russland ist bereit für die WM 22. PS, der Glaser ist schon unterwegs. Guck, und da meldete sich mein schlechtes Gewissen. Nicht? So billig darf sich der Fußball nicht verkaufen.
16.09 Uhr.
Was sagst du, mein Süßen?
16.09 Uhr.
Oh, ich war beim Spaziergehen, da spricht mich einer an und will eine Unterschrift für Stuttgart 21. Da war ich völlig ratlos. 21 ist gar kein WM-Jahr. Ne? Geld hat er auch keins dabei. Ich habe ihm gesagt 2050, wenn überhaupt. Und dass sie mal froh sein sollen, wenn Stuttgart nicht absteigt.
22.30 Uhr.
Oh, heute Nacht muss ich wohl auf dem Sofa schlafen. In meinem Bett liegen drei argentinische Hostessen in weiß-blauer Reizwäsche. Aber jetzt mit 95, irgendwann wird man einfach zu alt für den Fußball.
22.30 Uhr. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yes, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I'm gonna walk 500 miles.
Sie hören die NDR-Info-Intensivstation Radiosatire am Montagabend. Haben Sie sich eigentlich für Mittwoch schon Urlaub genommen? Nein? dann sollten Sie das schleunigst tun, denn am Mittwoch ist es endlich soweit. Am Mittwoch fällt die Entscheidung bei dem Thema, das uns alle seit Wochen beschäftigt. Gibt es vom Bund Dürrehilfen für die Landwirte oder nicht? Das wird Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittwoch wohl verkünden. Bei ihren bisherigen gefühlten 38 Pressekonferenzen zum Thema Dürre und Ernte musste man ja doch eher zwischen den Zeilen lesen.
Wir werden die Betriebe nicht im Regen stehen lassen.
Und deshalb ist Klöckner in den letzten Wochen eifrig durchs Land gereist und hat sich ein Bild von der Lage gemacht.
Ich selbst bin in der Nähe bei Dresden gewesen. Ich persönlich habe noch nie Mais gesehen, der so vertrocknet auf den Feldern steht, wo keine Kolbenausbildung ist.
Gut, ob das jetzt für eine ehemalige Weinkönigin so außergewöhnlich ist. Naja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie nun die Erntebilanz von Klöckner ausfällt. Ich jedenfalls habe inzwischen schon so viele Erntebilanzen gehört, von jubelnden Weinbauern über zufriedene, aber nicht glückliche Obstbauern bis hin zu erschütterten Getreidebauern, dass ich gar nicht mehr durchblicke. Und deshalb haben wir unsere Intensivstationsreporterin Maike Wahlhorn für eine extra Erntebilanz direkt auf einen Bauernhof geschickt. Maike, wie dramatisch ist das Bild, das sich dir da bietet?
Auch wenn die letzten Tage ein wenig Abkühlung und stellenweise ja auch sogar etwas Regen gebracht haben, für die norddeutschen Landwirte bleibt die Lage nach der Dürreperiode dramatisch. Sie fordern Entschädigungen und Ausgleichszahlungen, so wie auch Wilhelm Mordhorst vom Dithmarscher Landvolk, der auch Vorsitzender der MAIS ist, der Maisanbauinitiative Süd. Wieso eigentlich Süd? Dithmarschen liegt doch im Norden.
Ja, also je nachdem von wo man guckt, ne? Süd steht hier für Dithmarschen Süd. Dithmarschen Nord machte mein Bruder Walter. Das ist ähnlich wie bei den Aldi-Brüdern. Das war ja früher alles zusammen, bis wir uns wegen der Silagepresse in die Köpfe gekriegt haben. Walter wollte damals ja unbedingt...
Ja, das mag als erste Information zur Geschichte schon genügen. Wie sieht es denn nun konkret aus?
Womit? Also was jetzt konkret?
Die Ernte. Wie sieht es mit der Ernte aus?
Ja, bescheiden. Ne? Also ganz grauenvoll. Der Mais vermückert ja mal nur, ne? Den kann ich abschreiben, das ist nichts.
Also ein Totalausfall.
Ja, was heißt jetzt total?
Naja, 100% halt.
Ja, also das kommt jetzt drauf an.
Auf das Wetter oder wie?
Nee, was ich durchkriege. Also die Klöckner will ja am Mittwoch ihren Erntebericht vorlegen. Und wir haben da schon mal vorsichtshalber Widerspruch eingelegt. Ne? Wahrscheinlich gibt es bei den Maiskolben eine Zweitauszählung. Oder um es denn auch mit unabhängigen Beobachtern von der FAO, also Welternährungsorganisation. Die Frage ist ja, ob wir voll vom Staat die Ausfälle ersetzt bekommen oder ob wir verbandsintern gegenrechnen müssen.
Was verstehen Sie unter gegenrechnen?
Naja, für die Weinbauern und auch für einige Obstsorten und Gemüse aus dem Treibhaus war die viele Sonne ja ein Segen. Da machen einige Kollegen durchaus Plus. Andererseits habe ich ja nicht nur Ausfälle bei der Ernte, sondern auch bei den touristischen Einnahmen.
Welche touristischen Einnahmen?
Ja, nehmen Sie nur mal mein Maislabyrinth. Ne? Das war bei den Touris immer der Bringer. Aber jetzt, der Mais steht 80 Zentimeter hoch. Da müssen Sie auf den Bauch durchrobben, wenn Sie sich da verlaufen wollen. Das macht ja kein Mensch. Das wird einnahmemäßig ein Totalausfall. Genau wie bei Walter damals 2013.
Da war schon einmal so eine Dürre?
Nee, da hatte mein Bruder Walter die Idee mit dem Erdbeerlabyrinth. Ne? War aber ein Reinfall.
Erstaunlich. Aber wie würden Sie denn nun Ihre Verluste beziffern?
Also ich sag mal so, wenn ich 50% weniger ernte und davon 80% erstattet kriege und dann die Differenz mit 40% Aufschlag als Viehfutter an die Milchbauern verkaufen kann, dann bin ich 100%ig zufrieden.
Und damit gebe ich 100%ig zurück ins Studio.
Intensiv, intensiv, intensiv Station.
But I can't stop at 2 or 3. And I am afraid
Riesengroß war in der vergangenen Woche auch die Aufregung im Fall Sami A. Denn das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Abschiebung des ehemaligen Leibwächters von Osama bin Laden nach Tunesien im Mai nicht rechtmäßig war, weil sich die Ausländerbehörde über eine Gerichtsentscheidung hinweggesetzt hat. Nun muss die Behörde also Sami A. aus Tunesien wieder nach Deutschland zurückholen. Und mit dieser Entscheidung ging die Diskussion erst richtig los. NRW-Innenminister Herbert Reul etwa kritisierte die Entscheidung des Gerichts.
Der CDU-Politiker wurde in der Rheinischen Post damit zitiert, dass Richter auch immer im Blick haben sollten, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen.
Und dafür wurde Reul wiederum heftig kritisiert, zum Beispiel von Wolfgang Kubicki.
Ich bin eigentlich relativ emotionslos, aber in diesem Fall muss ich sagen, der Mann hat nicht mehr alle Latten am Zaun.
Gut, dass jetzt zum Thema Rechtsempfinden eine wirklich spannende Lektüre vorhanden ist. Whatever we do, we feel okay,
we feel alright on every single day. Gesundheit des Volkskörpers und wohliges Empfinden der Bürger. Dafür sorgen Populisten und Antidemokraten. In der neuesten Ausgabe der Antipolitiken-Umschau lesen Sie in Frakturschrift, wie das Rechtsempfinden einer Bevölkerung entsteht, warum sie die Welt hinter ihrem Gartenzaun ganz bestimmt heile machen können, wenn Gerichte vor jedem Urteil erstmal nach ihrer Meinung fragen müssen. Und wie sie dafür sorgen, dass sie immer das Recht haben, zum eigenen Vorteil den anderen alle Rechte zu nehmen. Lesen, was das Volksempfinden gesund macht. Die Antipolitiken-Umschau. Alle 14 Tage immer gleich.
Und auch in der GroKo wird endlich wieder gestritten und gedroht. Angezettelt hat das Ganze diesmal ausgerechnet der nach außen hin immer so besonnen wirkende Finanzminister Olaf Scholz. Da könnte man doch glatt meinen, man sei im falschen Film, obwohl man den Inhalt irgendwie kennt.
Die Sensation ist da. Erleben Sie die großen Politklassiker jetzt als Neuverfilmung in 6-Kanal Dolby Surround und 3D. Nach Ursula von der Leyen's Bundeswehrkomödie Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten und dem Meisterwerk Denn sie wissen nicht, was sie tun mit Horst Seehofer als James Dean kommt nun eine der großartigsten Erzählungen des deutschen Kinos zurück in die Lichtspielhäuser und Multiplex-Kinos. Sehen Sie einen der größten Comedians unserer Zeit, Olaf Scholz in seiner Paraderolle als Norbert Blüm in
Die Rente ist sicher.
Jawohl!
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Das Weltklima ändert sich, die Gletscher schmelzen, Flüchtlingsströme und Handelskriege schaffen eine neue Welt, in der es keine Gewissheiten gibt, außer der einen. Das Rentenniveau wird bis 2040 stabil bleiben. Das alte Märchen vom guten Lohn für harte Arbeit und von der Belohnung im Alter für ein Leben voller Mühen überhöht zu einem atemberaubenden Science-Fiction-Thriller voller Action, ja mehr noch, voller Aktionismus. Endlich eine Science-Fiction-Story voller Optimismus, Zuversicht und Stärke. 2040, die Rente ist sicher. Demnächst in Ihrem Theater, gefördert von der Deutschen Rentenversicherung, der BFA und der August-Bebel-Stiftung. Schon jetzt Tickets sichern. Für Besucher über 65 Jahre zahlen Ihre Kinder.
Eines haben wir in der vergangenen Woche auch gelernt. Die Politik der EU ist den Menschen nicht komplett egal. Zumindest wenn es um ein emotionales Thema geht. So haben 4,6 Millionen EU-Bürger, gut, dass es etwa 500 Millionen von ihnen gibt, verschweigen wir mal, aber 4,6 Millionen EU-Bürger haben an der Online-Befragung zur möglichen Abschaffung der Zeitumstellung teilgenommen. Ein neuer Rekord hat die EU stolz verkündet. Und wir fragen uns, was ist denn jetzt bei der Befragung rausgekommen? Was passiert mit diesen Ergebnissen?
Bis es darauf eine Antwort gibt, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Doch am Ende könnte die Zeit für die Sommerzeit gekommen sein.
Ach ja, da ist sie wieder, die alte EU, langsam und träge. Aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Und so nutzen wir die Zeit, uns noch einmal genauer mit dem Kern der viel diskutierten Umstellung zu befassen, also der Zeit selbst.
Die Zeit wurde erfunden am Anbeginn der Zeit, dessen genauer Zeitpunkt unbekannt ist, weil es noch keine Zeitrechnung gab. Verwirrend. Die erste Zeit war die Urzeit ohne H. Aber seit der ersten Rechtschreibreform 8000 vor Christus leben wir in der Urzeit mit H. Die ist viel anstrengender, weil in lauter Unterzeiten unterteilt. Ständig geht irgendeine Zeit zu Ende. Die korrekte Maßeinheit für Zeit lautet noch x mal schlafen. Oft findet man allerdings willkürliche Alternativen wie Sekunden, Minuten oder nur mal eben kurz. Ein Sammelbegriff für alle Zeiträume, die viel zu lang sind.
Sag mir quando, sag mir wann.
Besonders nervig Sommerzeit und Winterzeit. Eingeführt wurde die Zeitumstellung 1980, um das in der Moderne zunehmend verblödende Volk zumindest zweimal im Jahr mit einer Denksportaufgabe zu konfrontieren. Vor oder zurück?
Wann wär's mal wieder richtig Sommer?
Noch nerviger ist nur die Diskussion über den Sinn von Sommer- und Winterzeit, die uns jedes Jahr noch mehr kostbare Sommer- und Winterzeit raubt. Albert Einstein wird für die Erkenntnis gefeiert, dass Zeit relativ ist. In Wirklichkeit ist das aber die banalste Entdeckung aller Zeiten, zumindest relativ gesehen. Jeder weiß, dass 5 Minuten sehr lang sind, wenn man auf der Autobahn sehr dringend aufs Klo muss, aber sehr kurz, wenn man zum Beispiel eine ganze Relativitätstheorie aufstellen soll. Wären wir ohne Zeit besser dran? Auch das ist relativ. Alle guten Dinge wären unendlich, alle schlechten aber auch. Sprich, du darfst weiterleben, aber mit deinem nervigen Nachbarn. Und zwar in einer immerwährenden Nutella-Orgie, von der du aber den ganzen Tag kotzen musst. Was den Menschen schon immer fasziniert, Zeitreisen. Vielleicht wäre es langsam an der Zeit, die Sache mal durchzuziehen. Denn natürlich, Zeitreisen würden die gesamte Weltordnung ins Chaos stürzen. Aber andererseits, das macht Donald Trump eh, also was soll's. Denn das eigentlich interessante Paradoxon ist doch, dass die Zeit sich mit der Zeit grundsätzlich verbessert. So sehr sich die Menschheit über Sommer, Winter oder piemontkirchischen Zeit streitet, es herrscht weltweite Einigkeit darüber, was die beste Zeit ist. Früher.
Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit.
Bleibt also nur eine vernünftige Konsequenz. Wenn ihr eine gute Zeit wollt, dann lasst sie vorbeigehen.
Schade.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, long nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you.
Reden wollen und müssen wir heute Abend in der NDR-Info-Intensivstation auch über ihn hier. Na, wissen Sie, wen ich meine? Eine Chance kriegen Sie noch. genau, Terence Hill. Der 79-Jährige hat nämlich einen neuen Film gemacht und stellt diesen in mehreren deutschen Kinos persönlich vor. Darum geht es um... Na gut, das ist jetzt ein wenig überraschend, aber wir wollen das Ganze mal auf eine höhere Ebene heben. Denn immer wieder, wenn es um gesellschaftliche Phänomene geht, steht auch die Frage im Raum, ob und wie Gewalt gegen Gewalt schürt und ob und wie Gewalt die Gesellschaft negativ beeinflusst. Fragen, die wir anhand von beispielhaften Filmszenen aus der sogenannten Terence Hill-Studie diskutieren wollen. Und dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio zu meiner Rechten den Professor für Gesellschaftscineastik an der Hochschule für Sozialstudien in Hitzacker, Herrn Dr. Peter Bellheim. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Und zu meiner Linken Frau Privatdozentin Dr. Elisabeth Furkenhaker. Sie lehrt an der Max-Schmeling-Hochschule für Eskalationseskalierung in Plön. Guten Abend auch an Sie.
Danke, dass ich hier sein kann. Guten Abend.
Frau Furkenhaker, jetzt müssen wir einmal den richtigen Zettel suchen. Frau Furkenhaker, schauen Sie sich eine immer wieder typische Szenerie an, die tausendfach in Deutschland jeden Tag vorkommt. Hören wir einmal rein. Bitte Ton ab. Frau Furkenhaker, wie bewerten Sie diese Szene in gesellschaftlichem Kontext?
Positiv, sehr positiv. Hier wird nicht lange herumgeredet, wie das in dieser Gesellschaft ja momentan üblich ist. Hier wird auch keine Zeit verloren. Hier ist Handlung. Kein Stillstand. Und das kann unsere Gesellschaft nur voranbringen.
Das ist ja interessant. Hören wir unter diesem Gesichtspunkt noch einmal rein?
Ja.
Ja, dem muss ich jetzt mal widersprechen. Das ist nämlich ein Trugschluss. Da wird ja gesellschaftlich ganz rückwärtsgewandt gearbeitet. Hier wird ja offensichtlich eine Bewegung torpediert. Jemand wird an etwas gehindert. Also eine richtige Blockade. Das wirft ein richtiges Schlaglicht auf den real existierenden Existenzialismus nach Jaspers. Denken Sie doch mal nach, der hier also geradezu versinnbildlich auf dem Prüfstand steht.
Interessant, dieser Ansatz. Wie sieht das mit dem kommunikativ vernunftgeleiteten Ansatz eines Kant aus? Kommt er hier auch zum Tragen? Oder ist es doch der eben erwähnte kritische Ansatz der Existenzphilosophie? Hören wir vielleicht noch einmal.
Also ich finde, das ist doch überdeutlich, meine Herren. Vergessen Sie Jaspers Ansatz von der Transzendenz der immanenten Weisen des Umgreifenden. Hier geht es ums Zugreifen. Existenziell da, wo nötig, geradlinig, wo möglich. Ein sozioergonomischer Abriss einer funktionalen Gesellschaftskritik des Stillstandes. Ich bleibe dabei. Doch.
Sie sind ja wirklich unverbesserlich. Wie kann man das nicht sehen, dass es zu Jaspers gehört? Ich meine, Sie sind doch vom Fach. Denken Sie doch mal an.
Ja, bin
Cassius
ich auch.
Clay, Mickey Mouse, Feltrinelli, das hört man also, doch wirklich.
Ja, hören ist vielleicht das Stichwort. Hören wir noch einmal rein, bitte.
Ja, also ich kann das hören. Das ist Klaus Kinski, das ist John Ford, das ist Wim Wenders. Also, für mich versinnbildlich das Ende eines Kompromissgefüges der Gesellschaft, das diese Gesellschaft so nötig hätte.
Das sieht Ihnen doch ähnlich. Sie haben das einfach nur nicht verstanden.
Das muss ich mir ja nicht sagen von Ihnen.
Das ist ja so.
Schnäpfe.
Sie Nörgelheini, mit Ihnen hätte ich intellektuell niemals.
Moment mal bitte. Ja, also, vielleicht sollten wir noch mal kurz reinhören wegen Jaspers und um zu erfahren eben...
Wisst ihr was, den Jaspers? Das lasse ich mir nicht bieten hier, Herr Stein. Ich gehe jetzt mal.
Ja, und ich schon lange. Also vertane Zeit hier mit diesen Gesellschaftsdilettanten. Also das habe ich überhaupt nicht nötig.
And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Now if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Would it just be me and Trevor? We'd go riding through them movies, and we'd buy a boat, and on the sea we'd sail. And if I had a boat, I'd go out.
Morgen, morgen ist es wieder soweit, dann kommen in Köln wieder die Gamer zusammen. Auf der Gamescom werden wie jedes Jahr die Neuheiten auf dem Computerspielemarkt vorgestellt. Eine Veranstaltung, die inzwischen schon auf eine sehr lange Tradition zurückblicken kann, die weit vor den ersten Gameboy ansetzt.
Die Kanasterfreunde West laden ein zur Gamescom. Erleben Sie die Spielegeneration von morgen schon heute und schnappen Sie über vor Freude mit der Premiere des ersten interaktiven 3D-Abenteuers Spitz pass auf oder Adrenalin pur bei Malefiz. Das atemberaubende Spiel mit Multiplayer-Modus. Bis zu 4 tollkühne Spieler gleichzeitig im strategischen Kampf um Ehre und Augenzahlen. Die Gamescom. Das Spieleerlebnis für die ganze Familie. Sogar für die Frau Mama.
Prima! Am liebsten spiele ich World of Waschkraft und hänge danach die Wäsche online.
Und für den mobilen Spaß? Plumpsack war gestern. Tauchen Sie ein in tiefe Welten bei der sensationellen Unterwassersimulation Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Die Gamescom. Ermäßigte Eintrittskarten für alle, die unsere Freunde werden. Einfach jetzt in unser Poesiealbum schreiben.
Yes, it's a good day for singing a song. And it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Yes, it's a good day from morning till night. Yes, it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose, 'cause it's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get it going if you gotta make a showing, and you've got the right of way, 'cause it's a good day.
Das formidable Feuilleton.
Das formidable Feuilleton.
Ach, man müsste eigentlich noch viel länger traurig sein. Dann könnte man noch viel länger diese schöne Musik von Aretha Franklin hören. Und wenn man das dann öffentlich oder sagen wir mal halb öffentlich tut, dann kann man weiter seine Mitmenschen traurig ansehen und die gucken traurig zurück. Ist sie das? Ja. Und dann könnte man noch weiter etwas sagen wie, sagen wir mal wie Klaus Kleber im Heute-Journal, eine ganz große oder eine ganz große ist gegangen. Oder, das wäre dann mehr so eine Abmoderation, aber ihre Musik bleibt. Stimmt. Alles. Commander, ein unbekanntes Flugobjekt kommt näher. Es sieht aus wie ein riesiger Buchstabe. Ein K. Kann das sein? Auf den Hauptschirm. Diesen Text könnte man sehr gut in die nächste Verfilmung von Star Trek Raumschiff Enterprise schmuggeln. Denn, bilden Sie mal einen kosmischen Satz mit K, der Enkel von Gregory Peck spielt den nächsten Spock bei Star Trek. Klingt komisch, stimmt aber. Peck und Spock, Star und Trek, ja so ein Glück. Ethan Peck heißt der. Na, ob Gregory das gefallen hätte? Und dann kommt ja Terence Hill. Ja, ins Kino und auch leibhaftig. Das ist kein Quatsch. Der italienische Schauspielstar ist schon 79 Jahre alt. Mit dem amerikanischen Namen und den deutschen Wurzeln hat einen neuen Film gemacht und stellt ihn in Deutschland in mehreren Kinos vor. Wirklich. Die Handlung des Films ist nicht so wichtig. Schön ist aber schon mal, dass der neue Terence Hill-Film nach guter alter Tradition in Deutschland einen anderen Titel bekommen hat. Statt übersetzt, mein Name ist Thomas, es geht in dem Film verrückterweise um einen alten Mann namens Thomas, heißt der Film hier, mein Name ist Somebody, zwei Fäuste kehren zurück. Zwei? Ach ja, richtig, Bud Spencer ist ja schon verstorben. Das hat ja schon früher geklappt. Erinnert sei nur an Filmtitel, meistens fernab der Handlung, wie Mein Name ist Nobody, Nobody ist der Größte, Nobody kehrt zurück und Nobody schlägt zurück. Oder eben diese hier. Blaue Bohnen für ein Halleluja. Der Teufel kennt kein Halleluja. Verflucht, verdammt und Halleluja. Und natürlich, Sie kennen das, vier Fäuste für ein Halleluja. Genau. Wir schlagen für eine weitere Fortsetzung vor vier Handlungsstränge und einen Titel mit Halleluja. Mein Name hat nichts mit den Fäusten zu tun. Oder vielleicht wäre das auch ganz gut. Halleluja. Zwei Fäuste gehen in Rente. Terence Hill. Ein ganz, ganz großer.
Das war das fantastische, phantasmagorische, fast vertrauenerweckende, fulminante, formidable Feuilleton. Und das war sie schon wieder, die NDR-Info-Intensivstation. Mitgearbeitet haben heute Hartmut Grawe, Antonia von Romatowski, Richard Berkowski, Oke Bandixen, Maike Wahlhorn, Tobias Brodovi, Jana Fischer, Markus Schubert, Detlef Gröning und in der Technik war Christoph von der Werf. Ich bin Peter Stein und machen Sie's gut.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire. Go!